In der zweiten Sitzung wurden zudem durch alle Stadtverordneten Adolf Hitler zum Ehrenbürger Dillenburgs ernannt. Außerdem wurden verschiedene Straßen umbenannt, so zum Beispiel die Nixbüttstraße in Adolf-Hitler-Straße, der Auweg in Horst-Wessel-Straße und es wurde außerdem ein Schlageder-Platz benannt. Außerdem beschlossen die Stadtverordneten, jetzt nun final, gemeinsam mit den Städten Diez und Siegen die holländische königliche Familie einzuladen, eben zu den Oranierfeiern. Der Magistrat sprach die Einladung aus. Wie wir ja aber schon wissen, kam kein Mitglied der königlichen Familie zu den Veranstaltungen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für die Oranienstadt Dillenburg. Nachdem wir in der letzten Folge dieser Reihe mit Simon Dietrich allgemein auf den Wilhelmsturm in Dillenburg geschaut haben, zoomen wir heute mit Dr. Katharine Luckert in das Jahr 1933. Denn während man noch 1932 in der Weimarer Republik begonnen hatte, den 400. Geburtstag des Wilhelm von Oranien als Tourismusevent zu planen, fanden die tatsächlichen Feierlichkeiten im Jahr 1933 unter den neuen Begebenheiten der nationalsozialistischen Diktatur und ihrer Ideologie statt. Wie man Wilhelm und seine Familie als urdeutsch vereinnahmte, welche Konflikte innerhalb der Würdenträger der Stadt ausgetragen wurden und welche Umbaupläne man für den Wilhelmsturm hegte, erläutert unsere Expertin in dieser Aufnahme aus dem November 2024. Schaut in die Shownotes, dort gibt es Hinweise zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie eine stets aktuell gehaltene Liste inhaltlich verknüpfter Folgen. Zu Beginn stellt sich Frau Dr. Luckert selbst vor, schildert ihren Weg zum Thema und beginnt dann die Planung der Oranienfeierlichkeiten im Wechsel zwischen Demokratie und Diktatur darzustellen. Ich wünsche euch viele neue Erkenntnisse beim Zuhören.
Mein Name ist Katharine Luckert. Ich bin in Plauen im Vogtland geboren und auch dort aufgewachsen. 2004 habe ich mein Abitur abgelegt und war dann das darauffolgende Jahr ein Jahr in England und habe dort ein freiwilliges soziales Jahr geleistet. 2005 habe ich ein Geschichtsstudium in Bamberg angefangen und weil ich eigentlich mal Journalistin werden wollte, die Nebenfächer Politik und Kommunikationswissenschaften gewählt. Das Studium habe ich 2010 mit dem Magister abgeschlossen und dann stand eben so ein bisschen die Frage, naja, in welche Richtung soll es denn gehen? Ich hatte mich dann erstmal für ein Praktikum entschieden im Vogtlandmuseum in meiner Heimatstadt und habe dann 2011 an die Philipps-Universität nach Marburg gewechselt, weil ich dort in ein Forschungsprojekt meine Arbeit begonnen habe im Bereich der frühen Neuzeit. Parallel dazu stand natürlich die Frage, ob sich dann noch eine Promotion anschließen sollte. Und nach einigen Ideenaustauschen mit meinem späteren Doktorvater an der Uni Bamberg habe ich mich dann für eine intensive Beschäftigung mit der Zeit des Nationalsozialismus und mit einem ganz spezifischen Blick auf die Frage nach der Beschäftigung von Zwangsarbeitskräften in Plauen im Vogtland während des Zweiten Weltkrieges entschieden. 2017 habe ich dann sozusagen dienstlich an die Justus-Liebig-Universität nach Gießen gewechselt im Bereich Wissenschaftsmanagement und seit November 2018 bin ich wissenschaftliche Angestellte im Stadtarchiv in Wiesbaden und leite dort das Sachgebiet Gedenkstätten Stadtgeschichte. 2020 habe ich meine Promotion abgeschlossen und Die Stelle im Stadtarchiv vereint also meine beiden großen Interessen. Zum einen, dass ich mich eben schwerpunktmäßig mit der NS-Zeit beschäftigt habe. Und zum zweiten, dass ich schon relativ früh im Studium festgestellt habe, dass die Arbeit im Archiv extrem viel Spaß macht und mich sehr interessiert. Und deshalb habe ich auch zwischendurch immer wieder einige Praktika in verschiedenen Archiven absolviert. Jetzt bin ich als Sachgebietsleitung Gedenkstätten Stadtgeschichte, wie der Name des Sachgebiets schon sagt, für insgesamt 13 Gedenkstätten und Erinnerungsorte zuständig, die die Landeshauptstadt Wiesbaden den Opfern des Nationalsozialismus gewidmet hat. Ich beschäftige mich also in Anführungszeichen nicht nur mit der NS-Geschichte, sondern eben auch und vorwiegend mit Erinnerungskultur. Und da passt natürlich die Tagung in Dillenburg zu 150 Jahre Wilhelmsturm ganz ausgezeichnet, denn sie ist ja auch eine Frage der Erinnerungskultur, beziehungsweise wirft sie eben einige Aspekte auf, die genau in diese Richtung gehen. Im Speziellen habe ich mir angeschaut, wie man im Jahr 1933 in Dillenburg anlässlich des 400. Geburtstages des wohl bekanntesten Sohnes der Stadt, ich glaube, das darf man sagen, Wilhelm von Oranien, eben diese sogenannten Oranierfeiern begangen hat und was der Zweck der Oranierfeiern war. Dabei konnte ich feststellen, dass es also neben vor allen Dingen stadthistorischen Bezügen in Dillenburg vor allen Dingen darum ging, dass sich Dillenburg als Reiseziel wieder bekannt machen wollte. Denn durch die Weltwirtschaftskrise war unter anderem die Tourismusbranche, insbesondere zu Ende der 1920er Jahre, Anfang der 1930er Jahre, stark angeschlagen gewesen und fast zum Erliegen gekommen. Und diese Oranierfeiern sollten eben diese Tourismusbranche wieder in Schwung bringen. Dafür hatten sich sogar verschiedene Städte im ehemaligen Herzogtum Nassau zusammengetan und hatten beschlossen, diese Feierlichkeiten auch aufeinander abzustimmen, um möglichst viele Touristen durch Synergieeffekte zu gewinnen. Dazu gab es ein ganz wichtiges Treffen, und zwar am 1. November 1932 in Dillenburg. Da trafen sich nämlich Vertreter der Städte Siegen, Diez und natürlich Dillenburg im dortigen Rathaus, um eben die Oranierfeierlichkeiten miteinander zu koordinieren. Und da hieß es also so ganz umschreibend oder beschreibend, was man eben mit diesen Oranierfeierlichkeiten erreichen wollte. Sie sollten nämlich zu einem großzügigen Werbefeldzug für die ehemals nassauisch-oranischen Lande in den Niederlanden genutzt werden. Warum ist man jetzt eben auf die Niederlande gekommen? Naja, logisch, einmal weil Wilhelm von Oranien ja als Begründer der Niederlande gilt. Und zum Zweiten hat man die Statistiken der Verkehrsverbände ausgewertet im Zuge dieser Besprechung im Dillenburger Rathaus und hat eben festgestellt, dass die meisten Auslandsbesucherinnen und Besucher eben aus dem benachbarten Holland bzw. aus den Niederlanden nach Deutschland kamen. Den Vertretern der drei Städten ging das noch nicht weit genug, dass eben diese drei Städte noch mehr Beachtung bei den Besuchern aus Holland erhalten sollten oder erhielten. Hatte man eben überlegt, durch diese Propagandatätigkeit, wie die Oranierfeiern dann auch bezeichnet wurden, noch mehr auf sich aufmerksam zu machen. Man kam zu dem Schluss, dass nicht nur diese Oranierfeiern möglichst groß aufgestellt werden sollten, sondern dass man drumherum auch ein gemeinsames touristisches Programm aufsetzen wollte. So fanden zum Beispiel Plakettenzielfahrten statt und man kann sich das wirklich wie so eine Art Tour vorstellen, die man aufsetzte mit Vertretern der niederländischen Tourismusbranche, die man dann also zu verschiedenen Stationen neben Dillenburg und Diez und Siegen sollte es natürlich auch nach Frankfurt und nach Wiesbaden gehen. So tourte man eben mit diesen Vertretern der Tourismusbranche durch die ehemaligen nassauischen Lande. Neben diesen ganz konkreten Plänen, die man hatte, um eben Vertreter der Tourismusbranche auf sich aufmerksam zu machen, sollte es auch weitreichende Werbemaßnahmen geben, die die ganze Region einschlossen, also auch Wiesbaden. In der Folge erschienen in Dillenburg verschiedene Werbematerialien, unter anderem ein allgemeiner Führer durch Nassau und ein historisches Fallblatt, das von den ehemaligen nassauischen Residenzstädten, die sich eben explizit an ein holländisches Publikum richten sollten, herausgegeben wurden. Die Oranierfeiern wurden in Dillenburg also als Großveranstaltungen konzipiert, die am Ende nicht nur Touristen begeistern sollten, sondern, wenn wir jetzt mal auf das Jahr 1933 gucken, auch nach der sogenannten Machtergreifung 1933, die lokalen und die überregionalen Parteifunktionäre erreichen sollten. Und das ist schon ein Punkt, da gehe ich gleich nochmal etwas ausführlicher drauf ein, was sozusagen diese sogenannte Machtergreifung, welche Auswirkungen die auch auf die Oranierfeierlichkeiten hatte. Ganz wichtig, als allererstes nach der sogenannten Machtergreifung war es den Organisatoren wichtig, dass natürlich Adolf Hitler informiert werden sollte. Deshalb hat das Museum des Siegerlandes gemeinsam mit dem Wiesbadener Galeriedirektor Freiherr von Schenk eigens für Adolf Hitler Informationen zu den Oranierfeierlichkeiten zusammengestellt. Adolf Hitler nahm zwar an den Feierlichkeiten nicht teil, wurde eben aber auf verschiedenen Wegen darauf aufmerksam gemacht. Außerdem, und das war den Organisatoren ganz wichtig, wollte man natürlich unbedingt das niederländische Königshaus begrüßen, um eben auch die Strahlkraft der Veranstaltungen noch etwas zu erhöhen. Am Ende, das kann ich vielleicht vorwegnehmen, gelang dies nicht. Das heißt, dass kein Vertreter, keine Vertreterin des niederländischen Königshauses an den Feierlichkeiten in Dillenburg teilnahm. Die sogenannte Machtergreifung und der ihr folgende Umbau der kommunalen Verwaltungen hatte also maßgeblichen Einfluss, wie sich das wahrscheinlich schon die meisten gedacht haben, auf die Umsetzung der Oranierfeierlichkeiten. Obwohl man grundsätzlich an der Strategie, sich also durch die Feste bei einem europäischen Publikum als Reiseziel zu empfehlen, festhielt, nutzten die neuen Machthaber die Feierlichkeiten auch, um sich international medienwirksam darzustellen. Im Zentrum der Oranierfeierlichkeiten stand, wie der Name schon sagt, die Figur Wilhelms von Oranien. Das ist jetzt ganz interessant, denn, und das hat mich auch bei den Recherchen in Vorbereitung der Tagung in Dillenburg überrascht, wie groß wirklich diese Strahlkraft der historischen Figur Wilhelms von Oranien sogar international war. Denn insbesondere rund um den 400. Geburtstag des Schweigers, wie Wilhelm von Oranien auch genannt wurde, gab es sogar in den USA verschiedene Bezüge auf dieses besondere Datum. Die Begeisterung reichte bis nach New York, denn dort traf sich einmal jährlich die Hugenottengesellschaft, die 1933 im Rahmen ihrer Zusammenkunft William the Silent, also Wilhelm der Schweiger, wie er auch genannt wurde, die eben im Rahmen dieser Zusammenkunft genau ihm gedachten. Zu diesen Feierlichkeiten erhielten sogar der Dillenburger Bürgermeister Kupfrian und auch der Wiesbadener Oberbürgermeister Georg Krücke eine Einladung. Beide nahmen aber an den Feierlichkeiten nicht teil. Ich glaube, das wird sich im Zuge der weiteren Ausführungen relativ leicht erklären. Sogar der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt erinnerte mit einer Rundfunkansprache, die in eben vielen deutschen Zeitungen abgedruckt wurde, an Wilhelm von Oranien und auch die eigenen niederländischen Wurzeln. Und wenn man es weiß, es ist total klar, mir war es vor meiner Recherche ehrlich gesagt gar nicht so bewusst, aber auch die Familie van Rosenfeld, später in Englisch Roosevelt genannt, war im 17. Jahrhundert in die USA emigriert. Und der amerikanische Präsident hob in seiner Ansprache besonders den unerschütterlichen Glauben Wilhelms von Oranien hervor und er betonte, dass Wilhelm von Oranien doch an sein Land geglaubt habe, Und genau dasselbe wünschte sich Roosevelt auch für die Amerikaner. Ganz interessant ist die Frage, die sich daraus ergibt, dass die Rede von Roosevelt in den deutschen Zeitungen abgedruckt wurde, ob das Ganze auch andersherum funktioniert hat. Das heißt, ich glaube, man kann ziemlich sicher davon ausgehen, dass die Deutschen sich sehr sicher sein konnten, dass man über dem sogenannten Großen Teich, also in den USA, durchaus auch ihre Feierlichkeiten wahrnahm. Also, dass man eine internationale Aufmerksamkeit für die Feierlichkeiten in Dillenburg, genauso wie in Diez und Siegen und auch in Wiesbaden hatte. Bei den Planungen im November 1932 war man sich über eines ganz einig, dass alle Feierlichkeiten, die in den Nassauer Landen stattfinden sollten, erst nach der großen Geburtstagsfeier zum 400. Geburtstag Wilhelms von Oranien in den Niederlanden stattfinden sollten. Das heißt, den Auftakt des Festjahres bildete ein Festakt am 24. April, also dem eigentlichen Geburtstag in den Niederlanden. Die Feier in Amsterdam erzeugte, wenig überraschend, ein großes Medienecho in Deutschland. Interessant ist aber auch hier, dass die deutsche Presse gar nicht so sehr über das Fest und die einzelnen Redner und die Ansprachen berichtete, sondern insbesondere darüber, dass holländische Nationalsozialisten in deutschen Sturmabteilungsuniformen, also deutschen SA-Uniformen, während dieser Feierlichkeiten aufmarschierten. In den Oranierstädten hatte man sich eben entschlossen, die eigenen Feierlichkeiten an dieses große Fest in den Niederlanden anzuschließen. In Dillenburg hat man sich entschlossen, diese Hauptfeiern am Wochenende vom 5. und 6. August, gefolgt von einer ganzen Festwoche, durchzuführen. Warum an diesem Wochenende? Weil Dillenburg sich hier ganz explizit in die Hauptreisezeit orientierte. Das heißt, das Datum der Feierlichkeiten jetzt gar nicht einer sozusagen historischen Wegmarke unterstellte, sondern ganz explizit auf den Hauptzweck der Feierlichkeiten einging, denn August galt als die Hauptreisezeit in Dillenburg. Das heißt, zu dieser Zeit besuchten die meisten Menschen Dillenburg und es bestand eben die Möglichkeit, möglichst viele Touristinnen und Touristen anzulocken. Eine Frage, die sich ergibt aus den zahlreichen Zeitungsbeiträgen, die rund um das Festjahr 1933 erschienen sind, ist, wie wurde Wilhelm von Oranien denn dargestellt? Denn wenn man sich jetzt vor Augen hält, im Januar 1933 wurde Adolf Hitler zum Reichskanzler ernannt. Das heißt, wir befinden uns im April, im Mai. Da fanden die Feierlichkeiten in Wiesbaden statt und im August ja wirklich schon mitten in der Konsolidierungsphase des Nationalsozialismus. Und wie hat sich diese Phase jetzt eigentlich darauf ausgewirkt, wie über Wilhelm von Oranien in der Presse berichtet wurde? Der Schweiger wird eben zuallererst als der Befreier der Niederländer von den Spaniern und damit als Begründer der staatlichen Unabhängigkeit der Niederlande dargestellt. Auffällig ist, dass die meisten Autoren fast alle Beiträge recht schnell Eigenschaften Wilhelms von Oranien herausarbeiten, die sie auch in Adolf Hitler wiedererkennen. So findet sich zum Beispiel im Geleitwort der Festbeilage der Dill-Zeitung der Hinweis, dass Wilhelm von Oranien Retter eines stammesverwandten Volkes sei, wie eben auch Adolf Hitler Retter des deutschen Volkes ist. Also diese Brücke lässt sich relativ schnell schlagen und auch viel erkennen. Neben der Tagespresse, die also immer wieder über Wilhelm von Oranien und die Vorbereitungen zu den Oranienfeiern berichtete, sind im Zuge der Recherche für den Vortrag natürlich auch Grußworte zu untersuchen gewesen, die ich mir mit der Frage, wie wurde denn Wilhelm von Oranien dargestellt, noch einmal genauer angesehen habe. Viele gehen eher subtil vor. Das heißt, man muss hier eher ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Wenn Sie zum Beispiel Wilhelm von Oranien als eine der größten Persönlichkeiten seiner Zeit darstellen, die in eine Reihe zu stellen sind mit Heinrich IV. Von Frankreich, Elisabeth von England, Gustav Adolf und ihn eben ganz explizit als einen Vorkämpfer des wahren Selbstbestimmungsrechts der Völker gegen konfessionellen Fanatismus und uniformierenden Zwang beschreiben, der eben bewusst die innere Einigkeit, die innere Einheit hervorhob und diese innere Einheit, diese Gleichheit, diese Stammesverwandtheit gegen einen übermächtigen Feind verteidigt hat. Also Wilhelm von Oranien wird sofort immer als Deutscher dargestellt mit vermeintlich in Anführungszeichen deutschen Eigenschaften, der doch auch bitte Vorbild sein soll für die heutigen Deutschen, das heißt natürlich für die Zeitgenossen. Es lässt sich also feststellen, dass die Zeitungsbeiträge und Festreden Elemente aufnehmen, die sehr nah an Elementen der NS-Propaganda sind. Neben den Beiträgen zu Wilhelm von Oranien werden auch weitere Mitglieder des Hauses Nassau-Oranien in den Blick genommen und mit kurzen Biografien gewürdigt. Ein ganz interessanter Fall ist eine doch etwas längere Biografie, die am 6. März 1933 erschienen ist und sich mit Leben und Wesen der Mutter Wilhelms von Oranien, Juliane von Nassau, beschäftigt. Neben allgemeinen Informationen zum Leben betont der Beitrag aber vor allem, dass Juliane von Nassau ihre Rolle als Mutter so besonders bewusst ausgefüllt hat. Die vermeintliche Autorin des Beitrages, wobei auch hier nochmal zu prüfen ist, das ist mir jetzt nicht gelungen, ob es sich vielleicht hier auch nur um ein Pseudonym handelt. Die vermeintliche Autorin stellt also heraus, dass Juliane von Nassau keine Mühen gescheut hat, um in Krankheitsfällen und in Fällen von Entbindungen in die entferntesten Schlösser dieser Welt zu ihren Kindern zu reisen und ihnen beizustehen. So eben bewirkte sie einen großen Zusammenhalt ihrer Kinder mit dem Elternhaus in Dillenburg, aber eben auch untereinander, was in einem zweiten Schritt besonders Wilhelm in seinen schweren Kämpfen gegen die Spanier zugute kam. So wird dann auch nochmal im Beitrag darauf hingewiesen, dass also 1567, als Wilhelm von Oranien als Flüchtling zu seiner Familie nach Dillenburg floh oder zu seiner Familie kam, er eben besonders liebevoll aufgenommen wurde und bei seinen Angehörigen, aber insbesondere natürlich bei seiner Mutter, ganz viel Unterstützung und eben eine liebevolle Aufnahme fand. Der Beitrag schließt dann mit der Feststellung, dass Juliane von Nassau nicht nur eine, ich paraphrasiere das jetzt ein bisschen, nicht nur eine Übermutter war, sondern eben auch eine ausgezeichnete Hausfrau und eben besonders sparsam. Wenn man den Beitrag dann etwas wirken lässt, stellt man relativ schnell fest, dass dieser Beitrag das zeitgenössische Frauenbild wiedergibt. Es ist also eine sehr völkisch-nationalistische Ideologie, die hier dargestellt wird und eben diese Überbetonung der Rolle Julianes als Mutter. Sie sei also selbstlos, treu, pflichtbewusst und zu jedem Opfer bereit gewesen. Und genau diese Punkte finden sich auch in der nationalsozialistischen Propaganda, wenn es also um das zeitgenössische Frauenbild, das Bild der deutschen Frau, der explizit deutschen Frau geht, die sich eben ausschließlich um die Nachkommenschaft der Volksgemeinschaft kümmert, also gar nicht explizit auf den Fokus Familie, sondern die Mutter für die Volksgemeinschaft. Und genau das passt auch eben in diese Betonung der deutschen Abstammung Wilhelms von Oranien und seiner nächsten Verwandten sowie eben die Projektion vermeintlich deutscher Werte auf die Familie von Oranien, die also immer wieder in den Zeitungsbeiträgen und den Wortbeiträgen, Grußworten der eigentlichen Oranierfeiern 1933 auftauchen. Wie gingen diese Planungen zu den Oranierfeiern in Dillenburg also jetzt voran? Natürlich hat man nicht erst im November 1932 mit diesen angefangen, sondern bereits im August 1932. Und ausschlaggebend war hier ein Besuch des Bürgermeisters der friesländischen Stadt Slochteren, Everett van der Hoop, der zugleich Kammerherr der niederländischen Königin war und jetzt seine Verbindung zu Dillenburg, mit seiner Familie nämlich regelmäßig nach Dillenburg kam, um dort zu kuren und dort auch seinen Urlaub zu verbringen. Und mit ihm gemeinsam hat man eben erste Gespräche zur Planung der Feierlichkeiten aufgenommen. Man erhoffte sich durch seine berufliche Nähe, beziehungsweise weil er eben Kammerherr der niederländischen Königin war, dass man das Königshaus für die Oranierfeierlichkeiten in Dillenburg begeistern konnte. Außerdem hat die Zusammenarbeit mit offiziellen niederländischen Stellen und der Stadtverwaltung in Dillenburg bereits schon eine recht lange Tradition, denn das wohl erfolgreichste Projekt war nämlich die Errichtung des Wilhelmsturms. Und an diese gute Zusammenarbeit wollte man eben anknüpfen. Wie sollten diese Oranierfeierlichkeiten jetzt also aussehen? Vor allen Dingen hatte man sich überlegt, dass man ein großes Spektakel organisieren wollte. Und zwar sollte die Sammlung des Heeres für die Befreiung der Grafschaften Holland, Zeeland und Utrecht von der Herrschaft Spaniens gezeigt werden. Und diese Sammlung des Heeres begann am 9. Juli 1568 in Dillenburg. Diese Heeressammlung sollte dann in ein Historienspiel münden, in dem also die Gäste, die zahlreich im August 1933 nach Dillenburg kamen, das Lagerleben der Truppen in der Stadt erleben konnten. Abgerundet werden sollte das Programm durch Festzüge, in denen Persönlichkeiten, die Wilhelm von Oranien bei seinem Siegeszug begleiteten, gezeigt werden sollten und eben auch die Heerschau am letzten Tag Wilhelms von Oranien in Dillenburg sollte nachgestellt werden. Wenn man sich diese Planungen so anschaut, stellt man als allererstes fest, dass insbesondere die Heereszüge, aber eben auch dieses Lagerleben ganz viele Menschen, ganz viele Darsteller benötigte. Also hat die Stadtverwaltung in Dillenburg natürlich auch Kontakt zur Bürgerschaft aufgenommen, um eben die Dillenburgerinnen und Dillenburger zu mobilisieren, an dieser Inszenierung mitzuwirken. Metzger und Bäcker und die Ortsbauernschaft waren aufgerufen, die Wachregimente zu stellen, die eben zum Beispiel an zentralen Orten sich positionieren sollten und nochmal ein besonderes Erlebnis für die Besucherinnen und die Besucher bieten sollten. Darüber hinaus sollten aber auch insbesondere die Bauern für die historischen Festumzüge Planwagen und ihr Vieh zur Verfügung stellen. Und ganz besonders großen Wert legt der Festausschuss, der extra für diese Feierlichkeiten oder zur Planung der Feierlichkeiten gegründet wurde. Besonders großen Wert legte er darauf, dass viele Hunde bei diesem Festumzug dabei sein sollten. Das gelang auch. Das Stadtarchiv in Dillenburg verfügt über ein umfangreiches Bildmaterial genau dieser Oranierfeiern. Und da kann man sowohl die Planwagen darauf sehen, als auch das Vieh, was im Festumzug mitgeführt wurde, und eben die vielen Hunde, die ebenfalls die Dillenburgerinnen und Dillenburger, die diese Inszenierung nachstellen sollten oder nachstellten, die sie eben begleiteten. Die gesamte Stadt, und da hatte sich, wie ich finde, der Festausschuss bzw. auch die Stadtverwaltung so einiges vorgenommen, denn es sollten ganze Wirtshäuser umgestaltet werden, es sollten alte Schilder und Wappen angebracht werden und zum Teil sollten natürlich auch alte Zunftwaffen mit der ortsansässigen Berufsschule hergestellt werden. Weiterhin wurden ganze Kulissen aufgebaut. So wurde die alte Wachstube nachgebildet und sogar das Stadtgefängnis, vor dem wiederum Wachen platziert wurden, um also wirklich einen historischen Eindruck, einen Eindruck von Dillenburg im 16. Jahrhundert zu erwecken. Also die haben sich ganz viel Mühe gegeben, wobei man sagen muss, es ist natürlich eher historisierend gewesen, obwohl man versucht hat, wirklich zeitgenössische Bekleidung auch zu tragen und den Darstellerinnen und Darstellern zur Verfügung zu stellen. Aber so viel stand natürlich gar nicht zur Verfügung, sodass es doch eher einen historisierenden Charakter hatte. Und ein zweiter Punkt, der, glaube ich, bei allen großen Feierlichkeiten ein Thema ist, ist die Frage, wie sollten eigentlich die hohen Kosten gedeckt werden, die mit einem zum Beispiel großen Kulissenbau verbunden waren. Da hatte sich die Stadt überlegt, dass sie zu den Festumzügen und zum Historienspiel, also die Nachstellung des Lagerlebens, dass sie dafür tatsächlich Eintrittsgelder in die Stadt verlangte. Darüber hinaus wurden auch die Dillenburger Bürgerinnen und Bürger verpflichtet, sich zu beteiligen finanziell. So zum Beispiel, indem sie Festabzeichen kaufen mussten. Dass auch jeder ein Festabzeichen gekauft hat, wurde von Wachpatrouillen sogar überprüft, die also die Dillenburgerinnen und Dillenburger ansprachen und auch schauten, dass eben jeder ein Festabzeichen trug. Wie bereits erwähnt, wurde die Organisation der Festwoche einem Hauptausschuss für die Oranierfeierlichkeiten 1933 übertragen. Die Geschäftsführung hatte der Buchdrucker Paul Weidenbach und den Vorsitz führte der damalige Bürgermeister Dillenburgs, Fritz Kupfrian. Der Ausschuss war für die Planung und Durchführung der Feierlichkeiten verantwortlich. Und Ende 1932 hatte der Festausschuss auch schon beschlossen, dass im Mittelpunkt der Dillenburger Feierlichkeiten eine weitere Attraktion stehen sollte. Und zwar sollte extra für die Feierlichkeiten, für die Oranierfeiern in Dillenburg, ein Festspiel geschrieben werden. Dieses Festspiel sollte zeigen, wie die Dillenburger Verwandtschaft das Vorhaben Wilhelms von Oranien unterstützte. Mit der Umsetzung war Fritz Philippi beauftragt worden. Nach dessen Tod übernahm der Münchner Schriftsteller Gisbert W. Kühne-Helmessen die Leitung. Und Kühne-Helmessen hat sogar an der größten Aufführung rund um die Oranierfeierlichkeiten am Festwochenende teilgenommen. Das Spiel, das wenig überraschend Wilhelm von Oranien hieß, hatte in seiner Endfassung 4 Aufzüge und konzentrierte sich auf Ereignisse der Jahre 1568 bis 1584 und konkret eben auf Dillenburg. Es gab aber auch Aufzüge, die in Brüssel und Delft spielten. Das Historienspiel war für eine Laienspielgruppe entworfen worden, die also in Dillenburg zusammengestellt wurde. Mit der künstlerischen Leitung wurde Otto Fricke beauftragt. Er war am Schauspielhaus in Frankfurt am Main ansässig. Und was war der beste Platz, an dem dieses Festspiel stattfinden konnte? Ganz klar, der geräumige Platz auf dem Schlossberg, auf dem eine Freilichtbühne hergerichtet wurde. Und hier bildete eben der Wilhelmsturm die passende Kulisse für dieses Festspiel. Bevor ich jetzt nochmal ganz konkret auf die Durchführung der Oranierfeierlichkeiten schauen möchte, möchte ich aber zuerst einmal gucken, wie sah denn eigentlich Dillenburg im Jahr 1933 aus? Also was ist von den Reichstags-, Kommunal- und Landeswahlen 1933 bis zum Festwochenende im August denn alles so in Dillenburg passiert? Denn das hat ganz großen Einfluss auf die tatsächliche Durchführung der Oranierfeiern. Ich kann schon mal vorwegnehmen, in Dillenburg fanden das Historienspiel, das Fest und auch die Umzüge wie geplant statt. Aber bei den Feierlichkeiten wurde nun eine weitere Stelle eingebunden oder war jetzt eine weitere Stelle einzubinden. Und zwar die Landesstelle Hessen-Nassau für Volksaufklärung und Propaganda. Und diese Landesstelle hatte sich entschieden, eine eigene Veranstaltung durchzuführen. Das wurde auch mit dem Festausschuss mehrmals besprochen. Am Ende fand diese Veranstaltung nicht statt. Stattdessen richtete man etwas anderes aus. Darauf werde ich noch eingehen. Bei den Reichstagswahlen 5. März 1933 stimmten 65% Dillenburgerinnen und Dillenburger für die NSDAP. Zweitstärkste Kraft wurde das Zentrum. In der Stadtverordnetenversammlung, die im Rahmen der Kommunalwahlen auch neu gewählt wurde, erreichte die NSDAP die absolute Mehrheit. Sie verfügte somit über 10 Sitze im Stadtparlament und stellte damit die größte Fraktion. Die konstituierende Sitzung der SCVV, also der Stadtverordnetenversammlung, fand am 27. März 1933 statt. In dieser wurde der Fraktionsführer der NSDAP, Gustav Zanow, zum Stadtverordnetenvorsteher gewählt. Und er ist auch derjenige, der die ersten Sitzungen des Stadtparlamentes ganz massiv prägte. Am 3. April trat das Stadtparlament zum zweiten Mal zusammen. Und gleich zu Beginn verkündete der Stadtverordnetenvorsteher, dass der einzige sozialdemokratische Stadtverordnete wegen, wie er es nennt, ungebührlichen Benehmens nicht nur von der aktuellen Sitzung der Stadtverordnetenversammlung, sondern auch von allen kommenden Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung ausgeschlossen sei. In der zweiten Sitzung wurden zudem durch alle Stadtverordneten Adolf Hitler zum Ehrenbürger Dillenburgs ernannt. Außerdem wurden verschiedene Straßen umbenannt, so zum Beispiel die Nixbüttstraße in Adolf-Hitler-Straße, der Auweg in Horst-Wessel-Straße und es wurde außerdem ein Schlageder-Platz benannt. Außerdem beschlossen die Stadtverordneten, jetzt nun final, gemeinsam mit den Städten Diez und Siegen die holländische königliche Familie einzuladen. Eben zu den Oranierfeiern. Der Magistrat sprach die Einladung aus. Wie wir ja aber schon wissen, kam kein Mitglied der königlichen Familie zu den Veranstaltungen. 7. April 1933 ging beim Magistrat ein Vorschlag ein, dass nämlich auch der Festausschuss, der eben unter dem Vorsitz vom Bürgermeister Fritz Kupfrian noch stand, nun eben neu gebildet werden sollte und dass der Festausschuss doch auch bitte den Dillenburger Ehrenbürger Reichspräsident Paul von Hindenburg, er war bereits nach dem Ersten Weltkrieg zum Ehrenbürger ernannt worden, und eben auch Reichskanzler Adolf Hitler bitten sollten, also Kontakt aufnehmen sollte, dass beide doch bitte die Schirmherrschaft für die Oranierfeiern übernehmen sollten. Erstaunlicherweise lehnte der Magistrat diese Bitte des Festausschusses ab, woraufhin in Dillenburg im Juni 1933 ein prominent besetzter Ehrenausschuss einberufen wurde. Um zu verstehen, wie sich die Dillenburger Stadtpolitik nach der Kommunalwahl 1933 verändert hatte, möchte ich gerne noch etwas zu Fritz Kupfrian sagen und zu seinem, ich nenne es jetzt mal, Schicksal als Bürgermeister von Dillenburg mit der Kommunalwahl 1933. Bürgermeister Kupfrian hatte in den Wochen nach der Konstituierung des Magistrats und der Stadtverordnetenversammlung immer wieder verschiedene Auseinandersetzungen mit insbesondere den Vertretern der NSDAP in beiden Organen, wobei das gar nicht sozusagen daran lag, dass sich jetzt Fritz Kupfrian besonders einsetzte, sondern ganz im Gegenteil. Die Stadtverordneten und Mitglieder des Magistrates der NSDAP setzten den Bürgermeister massiv unter Druck. Insbesondere der Stadtverordnetenvorsteher wirkte auf Kupfrian ein, dass er doch bitte sein Amt zum 1. Oktober 1933 niederlegen sollte. Die Fraktion der NSDAP drohte sogar mit einem Misstrauensvotum, wenn der Bürgermeister sich weiterhin weigere, zurückzutreten, also freiwillig zurückzutreten. Fritz Kupfrian lehnte das ab, woraufhin die NSDAP bereits in der Stadtverordnetenversammlung 9. Mai einen entsprechenden Antrag stellte. Dieser wurde auch angenommen und es wurde beschlossen, dass Fritz Kupfrian am 19. Mai mit sofortiger Wirkung beurlaubt werden sollte und dass die Amtsgeschäfte durch Karl Oppermann, er war zum Magistratschöffen gewählt worden, weitergeführt werden sollten. Erstaunlicherweise kam diese Entscheidung aber nicht zur Umsetzung. Aber, und das ist ganz wichtig, die Situation zeigt natürlich, wie ausweglos die Situation auch von Fritz Kupfrian ist. Das heißt, er konnte nicht mehr mitarbeiten, der Stadtverordnetenvorsteher drängte ihn aus seinem Amt, man wollte ihn überzeugen, doch sich erstmal beurlauben zu lassen und dann zurückzutreten. Obwohl Fritz Kupfrian das nicht wollte, wollte er aber diesem Druck entgehen und beantragte beim zuständigen Oberregierungsrat einen erstmal 14-tägigen Erholungsurlaub, um eben auch aus dieser Situation herauszukommen. Dieser wurde ihm am 23. Mai gewährt und im Zuge dieses 14-tägigen Erholungsurlaubes räumte Fritz Kupfrian durchaus seine Bereitschaft ein, sein Amt in Dillenburg aufzugeben, wenn ihm eine gleichwertige Stelle als Regierungs- oder Schulrat angeboten werden könne. Es ist wenig überraschend, dass ein entsprechendes Angebot ausblieb, woraufhin Fritz Kupfrian natürlich auf Veranlassung des Landrates seinen Urlaub mehrfach verlängerte, bis er schließlich 1. Oktober 1934, also ein Jahr später, als ursprünglich in dem Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vorgesehen, bis er also am 1. Oktober 34 sein Amt niederlegte und dann offiziell in den Ruhestand versetzt wurde. Seit Juni 1934 hatte das NSDAP-Mitglied Josef Schimmel bereits die Amtsgeschäfte kommissarisch geführt, also die Amtsgeschäfte des Oberbürgermeisters, und er wurde dann nach dem Eintritt Kupfrians in den Ruhestand zum Bürgermeister Dillenburgs ernannt. Man kann also sehen, dass die Situation in der Stadtverwaltung in Dillenburg bzw. in den städtischen Gremien zwischen März 1933 und August 1933, was ich jetzt mal als in Anführungszeichen heiße Phase der Vorbereitungen der Oranierfeiern bezeichnen würde, sehr angespannt und von einem Ringen zwischen den Strukturen und Politikern der Weimarer Zeit und den Nationalsozialisten geprägt war. Während die Nationalsozialisten versuchten, die Kräfte der Weimarer Zeit aus den Ämtern zu drängen, versuchten diese ihrerseits, zumindest kurzzeitig, sich gegen den Umbau der kommunalen Verwaltung zu wehren. Man kann sehen, dass insbesondere Bürgermeister Kupfrian massiv unter Druck gesetzt wurde und auch andere Mitglieder der Gremien aus den Ämtern gedrängt wurden. Diese Vorgänge sind Teil der sogenannten Gleichschaltung, also der erzwungenen Eingliederung hier der politischen Kräfte in die einheitliche Organisation des Nationalsozialismus. Politisch unliebsame Kräfte, also die Opposition, wurde aus der politischen Arbeit ausgeschlossen. Die Stadt und der Festausschuss mussten ab Juli 1933 den Leiter der Landesstelle Hessen-Nassau für Volksaufklärung und Propaganda mit Sitz in Frankfurt am Main, namentlich handelt es sich um Wilhelm Müller-Scheldt, in die Planungen der Oranierfeiern einbinden. Besonderen Wert legte Müller-Scheldt darauf, dass die Feierlichkeiten ganz persönlich eröffnen konnte. Und so musste eben der Festausschuss ihm an mehreren Stellen auch Möglichkeiten für Grußworte einräumen. Widerstand oder sozusagen Verhandlungen zwischen Festausschuss und Müller-Scheldt sind nicht dokumentiert. Man kann also davon ausgehen, dass der bereits umgebaute Festausschuss hier auch bereitwillig mit Müller-Scheldt zusammenarbeitete. Ich hatte es bereits gesagt, dass eine gesonderte Veranstaltung für Parteimitglieder den Hauptfeierlichkeiten vorausgehen sollte. Diese wurde aber nicht umgesetzt, sondern bereits im Juli 1933 wurde eine Aufführung des Festspiels Wilhelm von Oranien angesetzt, die also ausschließlich für Mitglieder der Dillenburger Sturmabteilung, der Schutzstaffel und der Hitlerjugend angeboten wurden. Die Hauptfeiern fanden also wie geplant am 5. und 6. August 1933 statt. Am Samstag öffnete das historische Festspiel die Festwoche. Wie die Dill-Zeitung berichtete, waren 900 Zuschauerinnen und Zuschauer gekommen. An dieses Festspiel schloss sich ein Begrüßungsabend an, Diese sollte eigentlich ursprünglich in der Freitalle stattfinden, wurde dann aber ins Kurhaus nach Dillenburg verlegt. Geladen waren ausschließlich Ehrengäste aus Deutschland und den Niederlanden. Es war also keine öffentliche Veranstaltung für die Dillenburger Bürgerschaft. Den Abend im Kurhaus eröffnete in Vertretung des Dillenburger Bürgermeisters, wir erinnern uns, Fritz Kupfrian war hier bereits in den Urlaub gezwungen worden, und auch in Vertretung des Festausschusses eröffnete der Beigeordnete Karl Hart die Veranstaltung. Karl Hart war Mitglied der NSDAP, war also Mitglied der Stadtverordnetenversammlung und wurde als Beigeordneter in den Magistrat gewählt. Und er vertrat, das lässt sich anhand der Oranierfeierlichkeiten sehr gut feststellen, bei allen öffentlichen Veranstaltungen den Bürgermeister Fritz Kupfrian. In seinen Ausführungen lassen sich die bereits beschriebenen Motive der Oranier-Rezeption im Nationalsozialismus wiederfinden. Und hier wurde Karl Hart auch sehr explizit. Er verglich nämlich die Leistungen Wilhelms von Oranien ganz explizit mit den Leistungen Adolf Hitlers für die Gegenwart. So sagt er: Wenn wir in der Gegenwart nicht überall in der Welt verstanden würden, wenn die reinen und hohen Gedanken, die den genialen Führer unseres Volkes Adolf Hitler leiteten, durch Lüge und Verleumdung im Auslande verunstaltet würden, so werde uns diese verleumderische, von artfremden Elementen entfesselte Propaganda nicht abhalten, den geraden Weg der Pflicht zu gehen, der unser deutsches Volk wieder zur Höhe emporführen wird. Vorher hatte er ausgeführt, dass eben die Situation der Niederländer unter Philipp dem I. genau dieser Situation des deutschen Volkes vor 1933 oder vielleicht Anfang des Jahres 1933 entsprach. Hier sieht man schon im Vergleich zu den Zeitungsartikeln, sind die Beiträge oder ist hier die Wortwahl sehr, sehr deutlich. Also man reproduziert oder Karl Hart reproduziert hier tatsächlich ganz klar nationalsozialistische Propaganda und er ist auch durchaus ziemlich frech dem Ausland gegenüber. Also ne, man tritt selbstbewusst auf, man sagt, hier sind wir, eine neue Ordnung in Deutschland, wir sind die neuen Machthaber. Dem Beitrag von Karl Hart folgten weitere Beiträge, unter anderem trat auch der GAU-Propagandaleiter Müller-Scheldt ans Rednerpult. Und auch er wandte sich explizit an die holländischen Gäste und sagte also, bitte nehmen Sie doch oder Sie mögen, also er war schon ja sehr auffordernd, nehmen Sie doch die Erlebnisse, die Sie hier in Dillenburg gemacht haben, oder ihrer gesamten Reise durch Nassau, durch Deutschland mit nach Hause und tragen sie in die Welt hinaus, dass, obwohl man immer schlecht über die Nationalsozialisten bisher geredet hatte, dass all die Dinge, die man den Männern nachsagte, die jetzt also an der Macht sind, dass sie doch gar nicht zutreffen und dass doch Deutschland sich nur eine absolute Herrschaft erkämpft hätte, dass die Nationalsozialisten in Deutschland die absolute Herrschaft erkämpft hätten und dass doch Deutschland ein besonderes Land ist und dass dieses Land nach außen strahlt und jetzt eben mit einem neuen Selbstverständnis und auch mit einer neuen Haltung in die Welt hinaustreten möchte. Der Abend wurde abgerundet und zwar wurde der niederländische Hausorden an den Geschäftsführer des Hauptausschusses, also des Festausschusses, Paul Weidenbach, verliehen. Der Sonntag, 6. August 1933, stand dann ganz im Sinne der Festlichkeiten, ganz im Sinne des Historienspiels, also der Veranstaltungen für das Volk, für die Gäste, für die Touristen. Die Feierlichkeiten begannen mit einem Festgottesdienst in der Stadtkirche in Dillenburg, in der die Eltern Wilhelms von Oranien beigesetzt sind. Es folgte ein Festakt auf der Freilichtbühne am Wilhelmsturm und an diesen Festakt, der selbstverständlich vor allem durch sozusagen politische Parteifunktionäre begleitet wurde, also zum Beispiel durch Vertreter der SA und des Stahlhelms, aber auch der Landespresseleiter nahm daran teil. Es war also hier wieder keine Veranstaltung für die Dillenburgerinnen und Dillenburger oder für Touristinnen und Touristen, sondern hier ging es wirklich darum, dass Vertreter der NSDAP sich präsentieren konnten, und zu dieser Festveranstaltung waren gleichzeitig auch die Vertreter der Niederlande eingeladen, die eben vor Ort waren. Also zum Beispiel Jan Everik van der Hoop, der auch hier als Kammerherr der Königin das Wort ergriff und die Niederländerinnen und Niederländer vertrat. An diese eher offizielle Veranstaltung, an diesen Festakt, schloss sich dann endlich, möchte man sagen, der lang geplante Festumzug und das Historienspiel an. Den Festzug führte die Stadtkapelle an. Eine wichtige Station war das Viktor, an dem der Festumzug stoppte, und hier wurde der Empfang des Prinzen nachgestellt. Das heißt, ein Darsteller, der eben Wilhelm von Oranien verkörperte, wurde durch eigentlich den Bürgermeister empfangen. Doch auch hier wurde Fritz Kupfrian, der beurlaubt war, erneut durch den Beigeordneten Hart vertreten. Nach dem Ehrentrunk zog der Tross in Richtung Alte Reitbahn, an der er drehte und sich dann seinen Weg wieder zurück zum Viktor suchte. In der Marktstraße hielt der Zug für den Vorbeimarsch der Truppen, die dann an verschiedene Orte der Stadt strömten und dort eben für die Besucherinnen und Besucher, aber natürlich auch für die Dillenburgerinnen und Dillenburger, das Lagerleben der Truppen Wilhelms von Oranien nachspielten. Den Festsonntag schloss eine weitere Aufführung des historischen Festspiels, und in einer Zeitungsnachschau berichtet die Dill-Zeitung, dass allein zu diesem Festspiel 1600 Zuschauerinnen und Zuschauer nach Dillenburg gekommen waren. In diesem Nachbericht schätzt die Dill-Zeitung, dass etwa 25.000 Menschen Dillenburg am Festwochenende besuchten. Man kann also sagen, genau das, was der Festausschuss, was die Stadt Dillenburg mit den Oranierfeierlichkeiten erreichen wollte, dass man nämlich möglichst viele Menschen nach Dillenburg bringen konnte, genau das ist auch gelungen. Und begleitet wurde dieses gesamte Festwochenende, das wurde vorher auch in der Dill-Zeitung angekündigt, unter anderem durch ein, man würde es heute Kamerateam nennen, der UFA, die also einen Beitrag in der Wochenschau bringen wollte über die Oranierfeierlichkeiten. Ja, bleibt natürlich zu fragen, was ist aus den ursprünglichen Planungen jetzt in der Rückschau dann wirklich geworden und was wurde 1933 umgesetzt? Feststellen kann man, dass die ursprünglichen Planungen vor allem Wert auf Unterhaltung legten, dass sich also die Veranstaltungen an ein ausländisches Publikum richten sollten und dass, naja, ich möchte mal sagen, dass die Unterhaltung hier doch mehr im Vordergrund stehen sollte. Am Ende ist es so, dass die Öffentlichkeit und diese Aufmerksamkeit, die also international diese Oranierfeiern ausstrahlten, dass das vor allen Dingen Parteifunktionäre nutzten, um die NS-Propaganda auf auch eine internationale Bühne hinauszutragen. Selbst die Parteifunktionäre griffen aber in dem Punkt noch die ursprüngliche Idee der Oranierfeierlichkeiten auf, indem sie sich nämlich ganz explizit an die ausländischen Gäste wandten und, jetzt wieder anders, als es ursprünglich geplant war, doch betonten, dass es ein neues deutsches Selbstverständnis gebe. Und dieses Selbstverständnis sollte eben in die Welt hinausgetragen werden. In Dillenburg blieb, ich nenne es mal, ein Volksfestcharakter erhalten, aber neben diesen Festcharakter, neben die Festveranstaltungen, neben diesen Volksfestcharakter trat in Dillenburg eine nationalsozialistische Propaganda, die zum einen im geschlossenen Kreis, also von Parteifunktionären für Repräsentanten des niederländischen Staates vorgetragen wurden, aber eben auch an die breite Masse. Zum Beispiel im Rahmen des Festaktes vor dem großen Festumzug hinausgetragen würde. Festzuhalten ist außerdem, dass insbesondere die historische Figur Wilhelms von Oranien durch Parteifunktionäre immer wieder im Sinne des Nationalsozialismus, also im Sinne der NS-Propaganda, umgedeutet wurde. Die Begeisterung für den Schweiger setzte sich, und das lässt sich am Beispiel Dillenburg sehr gut zeigen, setzte sich auch nach den Oranierfeierlichkeiten 1933 fort. Bevor ich darauf eingehe, möchte ich aber vielleicht nochmal zusammenfassen, was also ursprünglich als Schamoffensive fürs Ausland, für ausländische Touristen, für Niederländerinnen und Niederländer geplant war. Das wurde durch die Parteifunktionäre der Nationalsozialisten umgeformt in eine Propagandaoffensive. Und gleichzeitig wurde es genutzt, um eben ein neues Deutschlandbild zu vermitteln und in die Welt hinauszutragen. Also die Begeisterung für Wilhelm von Oranien setzte sich auch nach 1933 fort. So wurde zum Beispiel ein Segelflugzeug nach ihm benannt, aber jetzt also in Herborn, in der Nähe von Dillenburg. Gleichzeitig ist es so, dass die Dillenburger auch die Abteilung des Reichsarbeitsdienstes, des Dillenburger Reichsarbeitsdienstes nach Wilhelm von Oranien benannten und auch die entsprechenden Einrichtungen, die mit dem Reichsarbeitsdienst in Verbindung standen, wurden in Dillenburg nach Wilhelm von Oranien benannt. Erstaunlicherweise gab es aber sozusagen relativ zügig nach der sogenannten Machtergreifung bereits auch Kritik an dem Erbe Wilhelms von Oranien und wie es in Dillenburg gepflegt wurde. Denn 1934 wandte sich der Regierungsbaurat Hildebrand an die Dill-Zeitung, also er schrieb einen Leserbrief, und er führte aus, dass er doch die Formsprache des 1875 eingeweihten Wilhelmturms als absolut nicht mehr zeitgemäß empfand. Während also der Wilhelmsturm für das historische Festspiel 1933 noch eine wunderbare Kulisse war, wollte Hildebrand im darauffolgenden Jahr diesen Turm bereits umbauen. Und zwar sollten vor allen Dingen alle unnötiger Zierrat weggenommen werden, es sollten klare Umrisslinien geschaffen werden und es sollte Wert auf Einfachheit gelegt werden. Also auch auf eine klare Formsprache. Und diesem Leserbrief legte er auch eine Skizze bei, wie er sich den Wilhelmsturm dann vorstellte. Diese Skizze ist im Stadtarchiv in Dillenburg erhalten. Und die Einsendung erreichte ihrem Zweck entsprechend natürlich auch die Dillenburger Stadtverwaltung, die erstaunlicherweise aber sofort die Umgestaltung des Wilhelmturms ablehnte. Das hat mich doch etwas erstaunt. Oder sagen wir mal, es hat mich nicht erstaunt, weil Dillenburg ja sozusagen an dem Wilhelmsturm auch im Rahmen der Oranierfeierlichkeiten festhielt und den als ganz zentralen Teil, also insbesondere auf den Fotos, die im Stadtarchiv Dillenburg erhalten sind, sieht man den Wilhelmsturm immer im Hintergrund. Also er war fester Bestandteil der Inszenierung auch. Und gleichzeitig war dieser Wilhelmsturm doch auch ein besonderes Projekt für Dillenburg und stand für die Zusammenarbeit mit den Niederlanden. Und offensichtlich wollte die Dillenburger Stadtverwaltung an diesem Erbe, an das man auch immer wieder erinnerte, dann doch festhalten. Also man wollte dann eben doch nicht mit den Niederländern brechen, indem man diesen Turm umgeschaltete.
Herr Dietrich hatte in seiner Folge ja auch ganz klar erklärt, dass Dillenburg im 19. Jahrhundert eine durchaus liberale Stadt war und auch der Impetus, den Wilhelmsturm so zu gestalten, auch aus einer bürgerlich-liberalen und, wie Sie auch dargestellt haben, eher internationalen Perspektive anzugehen. Wurde da dann auf irgendeine Art und Weise darauf nochmal Bezug genommen, in Kritik, im Widerstand gegen den Nationalsozialismus, oder waren diese Aspekte ab 33 und dieser Feier, die Sie geschildert haben, einfach komplett vom Tisch?
Die Wahlergebnisse der Reichstags- und auch der Kommunalwahlen 1933 waren so einschlägig, dass sich mir diese Frage überhaupt nicht gestellt hat. Also für mich war durchaus klar, dass die NSDAP breite Unterstützung in der Dillenburger Stadtgesellschaft gefunden hat. Und diese sofortige Ablehnung dieses Entwurfes von Hildebrand ist der einzige Punkt, der mir im Zuge meiner Recherchen untergekommen ist, bei dem man durchaus genau diesen Punkt sieht, den Sie gerade genannt haben und auf den Simon Dietrich auch hinweist, dass man also sich international ausrichten wollte und dass man eben nicht so optisch prägnant mit den Niederländern brechen wollte. Also Baron van der Hoop war ja auch federführend mit eingebunden, auch nach der sogenannten Machtergreifung 1933 in die Oranierfeierlichkeiten. Das heißt, an diesen Beziehungen hielt man schon durchaus fest. Aber ich glaube, das wäre auch noch mein eigener Forschungsauftrag, zu gucken, wie sich diese Beziehung eigentlich geändert hat oder ob sie sich geändert hat und wie man dann 34, 35, 36 mit diesen doch sehr engen Beziehungen umgegangen ist. Also baulich geändert hat man auf jeden Fall erstmal nichts. Also es war zumindest nichts sichtbar.
Wenn Sie gerade sagen, Forschungsfrage, Forschungslücke, sind denn noch andere Dinge auf Ihrer Liste offen, wo man sich den Dillenburger Wilhelmsturm im NS nochmal genauer anschauen kann? Gibt es noch Quellenbestände, die Sie prüfen wollen? Gibt es noch Fragen, die auch nicht beantwortet sind aus Ihrer Sicht?
Also eine Frage, die sich in der Vorbereitung des Vortrags gestellt hatte, war, ob diese besonders angekündigte NS-Propagandaveranstaltung nur für Parteimitglieder, ob diese stattgefunden hat, weil die wurde mehrfach besprochen, auch in der Korrespondenz, tauchte dann aber plötzlich nie wieder auf. Und da bin ich sehr dankbar für einen sehr aufmerksamen Archivnutzer und Kenner der Dillenburger Stadtgeschichte, der mir dann eben den Hinweis gab, dass man keine eigene Veranstaltung durchgeführt hat, sondern dass es eben eine speziell für Parteifunktionäre, Partei und auch NSDAP und ihre Gliederungen, Mitglieder der HJ, der SS, der SA, dass es für sie eine eigene Aufführung des Festspiels gab. Nach meiner Kenntnis ist der Lokalhistoriker Rüdiger Gier der Erste gewesen, der sich 1983 in einem Beitrag in den Dillenburger Blättern des dortigen Geschichtsvereins mit dem Jahr 1933 in Dillenburg beschäftigt hat. Er hat in der Folge seine Forschungsergebnisse nochmals überarbeitet und erweitert und einen ähnlichen Aufsatz 2002 in den Nassauischen Annalen veröffentlicht. Damit ist die Situation in Dillenburg so wie in fast jeder deutschen Stadt, dass sich nämlich Lokalhistorikerinnen und Lokalhistoriker in den 1980er Jahren erstmals intensiv mit der Frage nach der Geschichte der eigenen Kommune im Nationalsozialismus beschäftigt haben. Es wäre natürlich nochmal spannend zu gucken, was mit Fritz Kupfrian noch 1934 passiert ist, also wie sein Leben eigentlich weiterging und welche Rolle der Wilhelmsturm auch in den folgenden Jahren spielte. Also Jahrestage finden sich natürlich zahlreiche, die durchaus nochmal anzuschauen wären, dann im Vergleich zu 1933. Musik.
Thank you.